das, Eileen. Nein, es ernst. Es ist danke, dass du dich entschieden hast, um deine eigene Musik rauszugeben. Danke für den Mut und den Weg, den es braucht. Da braucht es nämlich ganz viel. Es ist mehr als gut. Ich bin Fan. Hörst du mich noch? Also, eigentlich bräuchte es eben gar keine Predigt mehr. Ich meine, was soll ich über Schönheit reden? Mir würde es eben auch, wenn es lange Musik und Musikalität. Es ist jetzt dumm, dass ich heute für Predigt zuständig bin. Das kann ich irgendwie nicht einfach wieder heim. Also, wir kommen in eine Story, irgendeinen x-beliebigen Tag im 16. Jahrhundert. Es geht schnell los, gell? Ihr kennt das schon. Eine halbe Stunde ist kurz bei mir. X-beliebigen Tag in Florenz sind wir im 16. Jahrhundert. Wir zoomen rein in einen Hinterhof von irgendeinem florentinischen Palast. In diesem Hinterhof liegt in diesem 16. Jahrhundert ein Marmorblock über 5 Meter lang. Ein riesiger Koloss. Marmor ist unglaublich schwer. Also ein Sauviech. Mehrere Künstler haben sich schon versucht an diesem Marmorblock und sind gescheitert. Sie haben den Auftrag aus dem Marmorblock eine Statue zu meisseln. Sind gescheitert einfach wegen zu gross, wegen nicht machbar, wegen zu wenig Talent, was auch immer. Ein Typ namens Michelangelo kommt den Auftrag über aus dem Koloss von einem Marmorblock eine Statue zu meisseln. Und er nimmt den Auftrag an, das zeugt irgendwie von seinem Selbstbewusstsein, das hat er nicht zu wenig gehabt, also wenn schon x Künstler das versucht haben. Er nimmt den Auftrag an und er schafft aus dem Marmorblock eine Statue, die bis heute eigentlich als die renommierteste, als die bekannteste Statue von der ganzen Kunstgeschichte zählt. Entstanden in der Hochrenaissance, das ist der David. Also der hat den Auftrag gehabt, einen David zu schaffen, eine Auftragsarbeit für eine Kathedrale, also eine Eckstatue hat noch gefehlt bei einer bestimmten Kathedrale in Florenz. Er erschafft das Werk und ich erzähle die Story, weil die ein kleines Detail noch, das habe ich sau spannend gefunden. Der linke Arm, wenn man so anschaut, sieht ja so ein bisschen so aus, als ob der irgendwie zu lang wäre, oder? Irgendwie zu gross, so ein bisschen falsch von den Proportionen. Jetzt ist es aber so, dass es nicht falsch ist, sondern mit absoluter Absicht passiert ist von Michelangelo, weil nämlich das Teil so hoch oben platziert worden ist. Also, dass die Leute das mit einer extremen Untersicht angeschaut haben. Und er hat eigentlich das so gemacht, dass das mit dieser krassen Untersicht nachher, das ist ja jetzt keine Untersicht, oder? Untersicht nachher genau perfekt gestimmt hat von den Proportionen. Also crazy, oder? Also mit anderen Worten, typisch einfach ein Genie gewesen, schlechthin. Und die Story erzähle ich als Einstieg, weil sie unglaublich schön zeigt, finde ich, dass Schönheit eben etwas ist, wo man muss entdecken und wo man ausgraben und hervorheben muss. Nichts, was einfach im Hinterhof liegt, sondern etwas, das hervorgebracht werden muss. Und das ist auch das, glaube ich, was die Schönheit eben mit dem Glauben gemeinsam hat oder wo eine Gemeinsamkeit ist. Und darum möchte ich heute reden über die beiden. Der Glaube muss auch oft entdeckt werden und ausgraben, manchmal, wenn er verschüttet ist, und hervorgeholt werden. Die zwei, die sind nämlich meistens nicht irgendwo auf der Strasse unterwegs, zmitzt drin mit den Lauten und den Grillen und den Schrillen. Sondern die zwei hückeln meistens irgendwo am Wegrand, oder? Und die am Wegrand, die sieht man oft nicht oder spürt sie oft nicht oder entdeckt sie eben nicht. Und das ist der Grund, wieso ich heute am Anfang der Adventszeit über Schönheit reden möchte. Auch natürlich, weil ich bei Central Art arbeite, bei einem Künstlernetzwerk und wir uns vom Herzen her ganz viele Gedanken machen über Kunst und Schönheit und Glauben. Aber auch, weil wir am Anfang sind von dieser Adventszeit, von einer Zeit vom Warten, oder? Und jetzt sind wir gezwungen zum Warten bis zu dieser Ankunft vom König an Weihnachten. Und das Schöne am Warten ist ja, das können wir nicht im Säckeln. Zum Warten müssen wir stehen bleiben. Und der Vorteil vom Stehenbleiben ist, dass wir eben mal Zeit haben, zum Umschauen und zum Schauen, was eigentlich am Wegrand von unserem Leben so stattfindet und wer da hückelt. Zum Beispiel die Schönheit oder eben der Glaube oder Gottes Reden. Und ich zwinge euch jetzt einfach mal die nächsten 30 Minuten mit mir zusammen zu warten und einmal zwei anzuschauen, die am Wegrand hückeln, wo man vielleicht jetzt nicht jeden Tag macht. Also so viel zu der Frage, wenn du dich gefragt hast, wieso redet sie jetzt über Schönheit heute? Es gibt Leute, die behaupten, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Oder? Das kennen wir, den Ausdruck. Also sprich, dass Schönheit nicht absolut ist. Schönheit nicht an den Sachen selber festgemacht werden oder an Menschen oder an etwas im Handfest. Sondern dass Schönheit eigentlich nur mit Wahrnehmung zu tun hat. Also nur Ansichtssache ist oder Geschmackssache ist und total beliebig ist. Und dann gibt es ein anderes Lager von Menschen oder von Richtigen, von Philosophien, die behaupten, das ist alles Blödsinn. Für die Schönheit gibt es Regeln, für die Schönheit gibt es Ordnungen, Schemata, ein Weg, oder, wo uns zu der Schönheit führt. Und Schönheit ist eben nicht beliebig. Es gibt ganz viele Beispiele für diese Betrachtungsweise, oder? Also die sagen zum Beispiel, es gibt einen Grund, wieso dass die meisten Menschen Sonnenuntergang schön finden. Es ist ja nicht ein Zufall, wieso dass wir einen Sternenhimmel als schön bezeichnen. Wieso dass der Taj Mahal zum Beispiel als eines der schönsten Gebäude bezeichnet wird. Das hat zu tun mit der Geometrie, mit der Symmetrie. Die sagen, es gibt den Grund, wieso wir Menschen uns in Leute verlieben mit symmetrischen Gesichtern und so weiter. Also da steckt etwas, da stecken Regeln in Symmetrie und in Kompositionen und Farben drin, die eben zu der Schönheit führen. So oder so, ob man das jetzt so sehen, also sprich, die Schönheit ist total beliebig und nur Ansichtssache, oder ob da wir etwas finden, nein, das gibt Regeln, die zu der Schönheit führen. Was klar ist, ist, dass irgendwie das, was vom Mensch als schön bezeichnet worden ist oder wird, sich verändert in der Geschichte, in der Kultur, in der Zeit. Oder? Das ist klar. Ein kleiner Beweis für das habe ich mitgebracht. Das ist so etwas wie das Schönheitsideal vom Mittelalter. Also in der Geschichte der Frau und in der Geschichte vom Schönheitsideal der Frau zeigt sich der Punkt, den ich vorher gesagt habe, natürlich wunderschön, dass es nichts ist, was einfach fest ist und bleibt, sondern etwas, was sich verändert hat über die Jahre, über Kulturen, über die Zeit. Also es ist offensichtlich, was ich meine, ich fange jetzt nicht an zu schwätzen über den Unterschied vom Mittelalter und heute, oder? Ich habe dann gemerkt, ich bin offensichtlich leider eigentlich irgendwie in der falschen Zeit geboren. wir lernen jetzt das. Es gibt viele am Mittelalter, die ich jetzt nicht mehr schätze. Also ein Beweis für das, oder? Wir haben uns. Die Frage ist eigentlich, was ist Schönheit? Und die Frage, was ist Schönheit für dich, haben wir als Central Arts ganz viele Kreative gestellt im Rahmen von so einem Künstlerprojekt. Dies, das alles, was wir realisiert haben im letzten Jahr. Da haben wir eigentlich einfach uns mit Kreativen getroffen und es sind 10 ganz schöne Begegnungen entstanden, die wir dokumentiert haben in einem Bildband. Und unter anderem haben wir die Kreativen eben gefragt, was ist denn Schönheit für dich? Einfach, um mal das Thema so ein bisschen eingrenzen. Wir klicken uns durch die Antworten von diesen 10 Kreativen. Das ist der Tom Lupo, Gründer von Art Helps, selber freischaffender Künstler, Grafikdesigner. Schönheit hat für mich damit zu tun, dass mich etwas auf eine gewisse Art und Weise anzieht. Wir klicken uns einfach durch. Rebecca Watter, Sängerin, Songwriterin. Ich liebe Details. Und etwas ist für mich schön, wenn man nichts anderes dazu braucht. Beispielsweise, wenn ein einziger Ton klingt und ausreicht. Matthias Krieg, Doktor, Pfarrer, beschäftigt sich ganz viel mit Kultur in der Kirche. Viele Menschen meinen, Schönheit sei das Gegenteil von Hässlichkeit. Oder sie meinen, Schönheit sei das, was ihnen gefalle. Das glaube ich nicht. Schön ist das, was eine tiefe, wahre Botschaft enthält. Yaira Peyer, Choreografin, Szenografin, Tänzerin. Schönheit hat für mich sehr viel mit Ausstrahlung und mit der eigenen Identität zu tun. Mit der Sicherheit, dass du weißt, wer du bist. Dako Hamacher, Grafiker, Illustrator, Maler. Etwas, was die Seele zur Ruhe bringt, ist Schönheit für ihn. Oder sie wachrüttelt. Beides. Das eine oder das andere. Tick Isaac, Singer-Songwriter aus England. Wahrheit und Authentizität bedeuten für mich Schönheit. Schauspielerin, Regisseurin Barbara Bär. Menschen, egal wie sie aussehen. Natur, die Schöpfung. Matthias Hamelcher, Musiker, Musikproduzent, wenn etwas gut zusammenspielt, wenn etwas im Einklang ausgewogen ist. Schönheit heißt für mich aber nicht Perfektion. Manchmal muss etwas nämlich auch einfach nur ein wenig anders sein. Sophia Langner, Illustratorin, Grafikdesignerin, Kommunikationsdesign aus München, redet von guten Zusammensetzungen aus Gegenständen, Leuten, Charakteren, komisch oder schön, also weird. Ich habe nicht gewusst, wie man das schreibt, ja, vielleicht falsch. Oder passend. Alles dazwischen oder alles in diesen Feldern. Sie hätte sich nicht können entscheiden, glaube ich. Zwei Musikerfreunde von uns, Two and the Sun. Ausstrahlung, positive Aura, Wärme, Liebe, Geborgenheit, Annahme. Kann ich erst für jemanden einen Schluck Wasser haben, sonst wird das so lustig. Genau, danke. Monika, dort sein. Zusammenfassend, danke vielmals, wenn es dich nicht stört. Merci. Zusammenfassend, ich wollte damit nicht sagen, das ist jetzt die Definition von Schönheit. Ich wollte nur die Kreativen zu Wort lassen, um einfach einmal den Fächer breit aufmachen, von was man eigentlich redet und auf was das könnte zielen, das Thema Schönheit. Oder? Nicht zum sagen, das ist sie jetzt, Schönheit. Zusammenfassend, es hat solche, die redet von Zusammenspiel, von Komponenten, von nicht Perfektion, Makel. Es hat solche, die redet von einem Detail, der Natur, der Einfachheit. Andere, die mit grossen Worten kommen, wie Authentizität, Wahrheit, Identität. Da geht es dann irgendwie mehr um innere Geschichten. Überall auf der Welt, alle Kulturen zu allen Zeiten, ist Schönheit eben hervorgebracht worden. Hat man Schönheit entdeckt und sie gezeigt. Es gibt unglaubliche Beispiele. Oder ich habe eins mitgebracht, das ist aus einer Grotte von Frankreich. Also seit man von der Existenz von Menschen weiss, kennt man Züge von schöpferischem Schaffen, von Kreativität, von Schönheit irgendwie zum Ausdruck bringen, mit Kunst zum Beispiel oder mit visuellen Mitteln. In Marokko färben Menschen schon seit Urgedenken ihre Kleider. Für nichts, oder? Einfach für schön. Also Kleider färben macht irgendwie so für uns jetzt mal erst in dem Denken keinen Sinn. Sie färben ihre Kleider schon seit Jahrhunderten. Der Mensch verziert Häuser. Man könnte ja denken, dass Schönheit wie ein Luxusgut ist, oder? Wo man erst dann sich dem bedient, wenn alles andere abdeckt ist. Also wenn man genug zu essen hat, wenn alle existenziellen Bedürfnisse gedeckt sind, wenn man nicht im Kriegszustand ist. Ist aber nicht so. Menschen haben, egal ob sie gerade am Verhungern sind oder nicht, ob sie im Kriegszustand sind, immer die Sehnsucht gehabt, irgendwie sich kreativ, schöpferisch auszudrücken, sich mit Schönem umgehen. Da gibt es Beweise von irgendwelchen Pfeilspitzen, die verziert worden sind von irgendwelchen so Schäften, Messerschäften, die kunstvoll geschnitzt worden sind zu einer Zeit, in der ein Volk im Krieg war. Also könnte man denken, man hat keine Zeit oder man hat keine Muße, um sich irgendwie so Sachen zu widmen. Aber es ist anscheinend tief in uns drin, oder? Also die Frage, für was ist es gut? Was nützt jetzt die Schönheit? Das ist eine unglaublich müßige Frage, um nicht zu sagen, dass sie nervt, die Frage, oder? Schönheit ist ohne Nutzen. Ist so, oder? Die Schönheit, irgendwo habe ich das mal gehört, ist ihre eigene Begründung. Sie muss überhaupt nichts, aber sie kann unglaublich viel. Das ist das, was wir auch merken, an uns selber oder in der Wahrnehmung, oder? Schönheit ist total zweckfrei. Aber das heisst nicht, dass eine unglaubliche Kraft im Schönen steckt. Wirkungskraft, oder? Da gibt es spannende Untersuchungen von physisch, wirklich wissenschaftlich beleidigten Wirkungskraft. So ganz lustige Nonsensgeschichten, wie dass irgendwie Hühner mehr Eier geben, wenn sie Pop hören. Oder Kühe mehr Milch, irgendwie, wenn Klassik gelaufen ist im Stall über genug Möhne. Da gibt es Untersuchungen, die bei Frühchen in amerikanischen Spitälern, wo Bis über 2 Wochen früher konnten sie die Frühgeborenen entlassen, die sie mit Schönem, mit Kunst therapiert haben, sprich einfach umgeben haben, mit Musik, mit Farben, mit Gemälde, im Gegensatz zu den Frühchen, die einfach in einem sterilen Raum waren und mit allem versorgt worden sind. Das ist doch unglaublich spannend, oder? Also sogar eine physische, eine nachweisbare Wirkungskraft, die im Schönen steckt. Und dann geht es natürlich noch eine Ebene tiefer, das kennen wir alle, glaube, oder ich hoffe es für dich, so wie eine emotionale, eine Herzensebene von Sachen, wo wir merken, da steckt eine Kraft im Schönen, eine Kraft in der Schönheit. Also ein Song kann uns zum Brüllen bringen, zum Beispiel, um ganz konkret zu werden. Schönes und gegenteilig uns zum Tanzen bringen, zu der Fröhlichkeit, kann eine Ausgelassenheit, eine Lockerheit wecken. Film können uns helfen, irgendwie die Welt anders zu verstehen. Ein Gemälde kann unsere Fantasie beflügeln. Und. Das passiert mir noch und nöcher, oder? Das ist natürlich auch mein Zugang. Dass ich irgendwie nach 3 Sekunden heule, wenn jemand tanzt. Ist einfach so, oder? Sie kann uns sogar in der Zeit reisen lassen. Das passiert mir manchmal auch, wenn ich Pur oder Patent Ochsner höre. Das ist nämlich der Sound, den wir gehört haben, wo wir uns verliebt haben, der Bobby und ich. Also zu dieser Zeit, also ein Song von Pur, wenn er irgendwie zufällig an mich angetragen wird, ich möchte jetzt dem nicht sagen, dass ich Pur los bin, schafft es, dass ich mich wieder frisch verliebt wie 16 fühle. Also das ist ja fast eine übernatürliche Geschichte darin natürlich. Der Luther redet über vieles und auch über Kunst. Er hat zu der Kunst gesagt, oder über Kunst geredet, dass nichts auf der ganzen Welt kräftiger ist oder wirkungsvoller, um die Traurigen fröhlich zu machen und die Fröhlichen traurig. Die Verzweifelten zu ermutigen, die Hochmütigen zu demütigen, die, die vor Leidenschaft brennen, abzukühlen oder die zu beruhigen, die voller Hass sind. Also, mit anderen Worten, steckt eine unglaubliche Power im Schönen, in der Kunst, zum Beispiel als Ausdrucksform vom Schönen. Der Miguel de Cervantes, spanischer Schriftsteller aus dem 16. Jahrhundert, Nationaldichter, sagt, es ist das Vorrecht und der Charme der Schönheit, Herzen zu gewinnen. Das gefällt mir und ich glaube, das ist das, was wir selber auch immer wieder merken, dass Schönes eigentlich in meiner Vorstellung wie fähig ist, eine Türe zu uns zu öffnen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich glaube, das ist auch die Stärke, oder? Das ist die Stärke vom Schönen. Sie fragt nicht um Erlaubnis. Und zwar, weil sie nicht zuerst da oben durchgeht. Sie muss nicht an unserem Kopf vorbei fragen. Und dann passiert etwas. Das ist der Grund, wieso ich brülle nach 3 Sekunden, wenn Tanji tanzt, zum Beispiel, oder? Ich werde nicht gefragt, aber ich werde einfach in einen Raum hineingeführt. Da geht ein Raum auf, ein nonverbaler Raum auf. Und das ist die Besonderheit und eben die Kraft und der Zauber, der drin steckt. Manchmal sind wir Christen ganz die Übelsten, sage ich jetzt mal, in dem zum Fragen, was will mir jetzt das sagen? Also wir haben irgendeinen Tanz gesehen oder irgendein Theater oder irgendeine Performance und dann fragen wir, was will mir jetzt das sagen? Was ist jetzt die Message? Was ist jetzt der Inhalt, der da drin steckt? Ich glaube, wir haben es wie noch nicht verstanden. Manchmal klatsche ich mir an die Stirn, weil ich denke, so schwierig ist es nicht. Wenn doch der Tänzer mir etwas sagen würde, dann würde er es mir doch sagen. So kompliziert ist das nicht, oder? Wenn doch die Illustratorin der Welt etwas sagen will, dann würde sie eine Rede halten. Aber das macht sie ja nicht. Sie zeichnet. Oder er tanzt. Oder sie macht ein Bild mit ihrem Fotoapparat. Und wir haben das Bedürfnis, um das ständig zu übersetzen in unsere Sprache, die da oben sitzt, oder? Ich glaube, wir müssen viel weniger übersetzen und uns nicht fragen, was sagt mir jetzt das? Weil das ist das Wesen, glaube ich, von der Schönheit, dass sie eben einen Raum eröffnet vom Nonverbalen und einen Raum eröffnet vom Geheimnisvollen. Und darum, glaube ich, ist sie eben auch der Ort der Spiritualität. Oder ein Ort, nicht der einzige. Ein Ort der Spiritualität, der Transzendenz, von Gottes Gegenwart. Weil Gott suchen hat ja auch unglaublich viel mit, für mich hat es unglaublich viel mit Faszination zu tun, mit Staunen, mit Ausgraben, mit Entdecken, mit Hervorbringen. Das, glaube ich, das ist ein weiterer Punkt, wo die beiden gemeinsam haben, Glauben und Schönheit. Bei beiden geht es nicht ums Verstehen. Bei beiden geht es nicht um sich sicher sein. So ist es und nicht anders. Sonst müsst ihr nicht glauben. Und sonst müsst ihr eben nicht tanzen. Es geht nicht um den Verstand, oder? Ein Beispiel aus meinem Leben ist die Skulptur, die habe ich gesehen von einem englischen Künstler in London, schon mehrere Jahre her, wo wir an einem Kongress waren, an einem Alpha-Leiter-Kongress. Ist die Skulptur irgendwie im Stegenhaus von einem Kirchengebäude gewesen. Und ich bin irgendwie schon daran vorbeigelaufen. Ich weiss nicht mehr, ob ich aufs WC bin oder nicht. Ich weiss nicht mehr so genau. Auf jeden Fall schon daran vorbei gewesen. Dann habe ich mir ein paar Schritte zurück machen zu dieser Skulptur und ich musste stehen bleiben vor dieser Skulptur. Eine gefühlte Ewigkeit. Wahrscheinlich war es nur eine Minute gewesen oder zwei Minuten. Und dann bin ich weiter. Aber eine gefühlte Ewigkeit bin ich vor dieser Skulptur gestanden. Das ist ein Bildnis vom verlorenen Sohn. Und da ist etwas passiert in mir und mit mir. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, ich kenne die Geschichte vom verlorenen Sohn in- und auswendig, wie ganz viele von euch vielleicht auch. Oder nicht? Die ist quasi unter meinem Kopfkissen gelegen, eine Kindheit lang. Und ich kenne ganz viele Bilder und ganz viele Bücher und ganz viele Sonntagsschulposter vom verlorenen Sohn. Und wo ich das ist nicht schlecht, oder? Aber einfach, wo ich das angeschaut habe, ist etwas passiert in mir. Ich kann jetzt auch nicht sagen, weißt du, dann hat Gott zu mir das und das gesagt. Nein, hat er nicht. Ich habe das angeschaut und da ist einfach etwas passiert im Sinn von, ich habe etwas mehr erkannt vom Wesen von Gott. Durch diese Story, durch diese Skulptur, erkannt vom Wesen von Gott, wie er ist, was er mir gegenüber empfindet und so weiter. Und ich glaube, das ist es, was passieren kann durch Schönheit. Der Ursprung, woher kommt die Kraft? Die Bibel fängt an mit, im Anfang schuf Gott. Der Gegenbauer Martin Schleske, deutscher Gegenbauer, hat gesagt, Gott ist kein Konstrukteur, sondern Schöpfer. Das gefällt mir. Und das ist doch wunderschön, wenn ich als Christ davon ausgehe, dass die Schöpfung entstanden ist durch einen Schöpfer, den Ursprung hat in einem Gott, der Schöpfer ist, dann fällt es mir einfach zu sehen, dass das, was er hervorgebracht hat, ist ja so unglaublich wunderschön, oder? Natur und Schöpfung. Fällt es mir einfach, um den Ursprung vom Schönen zu finden bei Gott. Den Ursprung vom Schönen finden in seiner Wesensart. Also jemand, das ist irgendwie eine einfache Beweisführung. Jemand, der so viel Schönes hervorbringt, der hat das in sich. Nicht nur das, aber ein Teil von Gott ist Schönheit. Durch den Klang von seiner Stimme sind Sachen entstanden. Wie crazy ist das? Wasser, Himmel, Ozean, Pflanzen, Tag, Nacht, Lichter am Himmel. Durch den bloßen Klang von seiner Stimme. Tier, am Ende von seiner kreativen Phase schafft er den Mensch. Wiederum der Mensch selber, unseren Körper, unglaublich kunstvoll gemacht. Und da geht es mir jetzt nicht um Body Positivity. Da geht es mir um crazy Sachen, wie dass unser Ohr zum Beispiel 300'000 Töne kann unterscheiden kann. Er hat uns gemacht, dass wir wieder Schönes wahrnehmen können und uns freuen daran. Unser Auge kann 8 Millionen Farbtöne differenzieren und wahrnehmen. Das ist crazy, oder? Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der 6. Tag. Und da sind sie gestanden, Adam und Eva, in dem Garten, in dem geschaffenen Paradies, in dieser Schöpfung. Eine Übersetzungsmöglichkeit von Eden ist Schönheit. Also wenn ich jetzt ein Baby hätte, wo ein Mädchen wäre, würde ich anfangen, ein Hochzeitsarrangement mit Feuern irgendwie in die Wege leiten. Nein. Eden, eine Bedeutung, ein Inhalt von dem ist Schönheit. Das fällt uns ja einfach, das zu sehen. Oder der Garten war pure Schönheit. Und ich rede jetzt nicht nur von der Ästhetik, nicht nur von der Natur und den Pflänzchen und der Schönheit in den Formen und Farben, sondern ich rede auch davon, dass einfach alles, Beziehung von diesen zwei Geschlechtern, Beziehung von ihnen zu Gott, ihren Umgang miteinander, ihr Sein als Individuen, nur schön war. Schönheit pur. Keine Angst, keine Scham, keine Blockade. Nichts Hässliches. Nichts Ungutes, nichts Hässliches. Also pure Schönheit. Und seit dem Mittelalter, in einer Zeit, wo ja Kirchen und Gesellschaft und auch Künstler ganz nahe zusammen waren, das hat ja irgendwie alles am gleichen Ort stattgefunden. Seitdem geht man davon aus, dass eigentlich alles Drängen vom Menschen zum künstlerisch tätig sein, zum schönes Schaffen und auch der Fakt, dass der Mensch anspricht, dass es etwas zum Klingen bringt in uns, Schönes, dass es eigentlich nichts anderes ist, wie ob jetzt bewusst oder unbewusst der Ausdruck von unserer Sehnsucht nach Gott. Super simpel gesagt, oder? Der Ausdruck von der Sehnsucht nach Gott, der Ausdruck von unserer Sehnsucht zurück zu dem Eden, zurück zu Schönheit in Reinform. Und heute im 2019 ist das natürlich alles ein bisschen weiter auseinander. Künstler sind nicht mehr unbedingt in der Kirche oder nicht nur in der Kirche. Und Kirche und Gesellschaft ist weit weg voneinander, so systemisch. Und darum ist natürlich die Frage, kann man überhaupt noch von Glauben und Schönheit, von Glauben und Kunst in einem Satz reden? Ist das überhaupt noch näher? Der Verlagsleiter von Fontis, der André Berge, hat erst gerade ein Buch geschrieben zum Thema Schönheit und Glauben. Und dort stellt er spannende Fragen. Und unter anderem redet er vom grössten Diebstahl von aller Zeiten. Wer hat das Christentum der Schönheit beraubt? Fragt er ein bisschen dramatisch. Wie ist es passiert, dass das Christentum zugelassen hat, dass so viel Schönes aus ihren Reihen verschwunden ist? Das mache ich jetzt nicht nur heute, oder? Wenn ich ein bisschen weiterdenken, da ist eine Kirchengeschichte. Ich meine in Extremform zu Zeiten der Reformation, wo man durch den Bildersturm jeglichen Ausdruck von Kreativität und Schönheit verbannt hat aus den Kirchen heraus. Und von dort her kommt natürlich auch ein bisschen unser ambivalentes Verhältnis. Die Schönheit, habe ich manchmal das Gefühl, steht bei uns Christen unter dem Generalverdacht abzulenken. Unter dem Generalverdacht irgendwie vom Wesentlichen, vom Eigentlichen abzulenken und uns irgendwie einlullen und so auf eine Fährte bringen, wo gar nicht das Richtige ist. Und das kommt natürlich auch aus einer Geschichte heraus. Auch wenn wir in die Bibel schauen, gibt es natürlich ambivalente und widersprüchliche Aussagen zu dem. In 2. Mose 20,4 heisst es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Also sprich, da nichts visualisieren, da nichts umsetzen, lass es einfach Natur bleiben. Oder? Also das ist eigentlich und nicht irgendetwas anfangen. Ein paar Kapitel später, nur ein paar Kapitel, im 25, redet die Bibel von der Bundeslade und wie kunstvoll und wie unglaublich detailverliebt und ganz viele Abbilder von Rindern und irgendwie Cherubimen und Zeug und Sachen sie gemacht haben. Und der Tempelbau, oder? Das ist auch ein Beispiel von, dass es eben nicht einfach funktional war, sondern ein Auftrag war. Baut den Tempel schön, mit Details, mit Abbildern von Natur, von Tieren und so weiter. Schönheit um der Schönheit willen bleibt leer. Ich glaube, das ist der Punkt. Natürlich müssen wir kritisch anschauen. Natürlich schiessen wir ins Leere, wenn wir jetzt einfach das Gefühl haben, wir machen jetzt die Sachen einfach schön. Das Gefühl hat, wir tun jetzt alles redesignen und dann ist es gut. Das war nicht die Kritik am neuen Bühnenbild. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Oder? da können wir wirklich nicht stehen bleiben. In anderen Kulturen, ganz spannend, ist das Gegenteil von schön, sprachlich, nicht hässlich wie im deutschen Sprachgebrauch, sondern bös. Also das lässt doch rückschliessen. In dem Fall, das finde ich sau spannend, dass das Schöne eben das Gute ist. Wenn das Hässliche das Böse ist, oder? Das Schöne ist das Gute. Und da sind wir plötzlich bei der Güte, bei Gutem. Der persische Dichter lassen wir draussen. In Anbetracht der Zeit, da sind wir bei der Güte, beim Guten. Da sind wir für mich bei einem Jakobus, der sagt, euer Glaube ohne Werk ist tot. Der Glaube wird lebendig, wird dann schön, wenn er schöne Werke, wenn er schöne Taten, wenn er Güte vorbringt. Ganz konkret, für dich und mein Leben abgebrochen, aufs Konkrete, auf den Montag, heisst das nicht nur unsere Stube kann schön sein, nicht nur unser Insta-Profil, sondern unsere Beziehungen können schön sein oder hässlich. Unser Umgang miteinander kann schön sein oder hässlich. Unser Reden kann schön sein. Unser Konsumverhalten kann schön sein oder hässlich. Unser Umgang mit der Welt, mit der Natur mit der und so weiter. Schönes und Gutes sind unglaublich nahe beieinander. Und da kommt noch die dritte im Bund. Schönheit ist nicht das Makellose, sondern das Echte. Das Wahre. Schönheit ohne Wahrheit. Da haben wir sie, die dritte im Bund. Ist Kitsch von Johannes Hartl. Das gefällt mir, weil es sprachlich auf den Punkt bringt. Wir haben so viel Kitsch rund um uns herum. So viele Scheinwelten. So viel Glamour. Aber das ist nicht die Schönheit, die ich meine, oder? Sondern da muss etwas dahinter sein. Da muss etwas Wahres, etwas Grundehrliches dahinter sein. Hinter dem Ausdruck von Schönheit. Also lass uns wahre, schöne Geschichten erzählen mit unserem Leben. Heisst für mich wieder ganz konkret auf der Montag abgebrochen. Lass uns integere Persönlichkeiten sein. Das wäre für mich eine schöne Persönlichkeit, oder? Wahr, echt, integer. Nicht einmal so, mal so. Ehrlich mit uns selber, mit den anderen. In unserem ganzen Sein. Es sind so drei Schwestern, oder? Das Schöne, das Gute und das Wahre. Ich bin nicht die Erste, die das in Zusammenhang bringt miteinander. Das sind alte Philosophen, Platon und Aristoteles, die haben von den Transzendentalien geredet. Von diesen drei Urbegriff. Da kann man nichts mehr irgendwie. Auf das kann man alles zurückführen. Also alles ist im Ursprung. Gut, wahr und schön. Da sind wir nicht weit weg bei den Philosophen vom Garten Eden, bei der christlichen Ursprungsgeschichte, oder? Sind wir nicht weit weg im Ursprung, wo wahr und Schönes und Gutes eins war. Der Platon sagt, für ihn ist das identisch. Die drei Sachen. Ihr könnt gut kommen, wo immer ihr seid, Musiker. Wir hören euch schon. Für mich hat die Vorstellung geholfen, dass es Schöne die Erscheinung ist vom Guten und vom Wahren. Ich könnte sagen, es ist alles gleich. Und das hilft mir, um das zu verstehen. Also das Schöne, die Schönheit um mich, um uns, ist ein Erscheinungsbild vom Guten und vom Wahren. Und darum gehört das zusammen. Irgendwie muss ja unsere Güte, wo wir in uns haben, durch Christus in uns, ein Gesicht bekommen. Irgendwie muss doch die Wahrheit, wo wir gefunden haben in Christus, hörbar und sichtbar und erfahrbar werden. Und das passiert für mich durch die Schönheit. Die Schönheit bleibt leer natürlich, nur um der Schönheit willen. Aber sie ist eben das Gesicht, sie ist die Erscheinung vom Hinterbau, vom Wahren und vom Guten. Ich höre mit dem Bild nochmal mit der Skulptur mit dem verlorenen Sohn. Die kannst du mir nochmal bringen. Ah, Entschuldigung, da ist sie. Das Erste, was passiert ist, wo er nach Hause gekommen ist, ist was? Nach dem Umarmen und Hagen und schön bist du wieder da. Das Erste, was passiert ist, der Sohn hat ein neues Gewand bekommen. Ein schönes Gewand. Hat einen Ring bekommen, Schmuck, er ist geschmückt worden. Und sie haben den ganzen Abend nichts anderes gemacht wie Party, Musik, Tanz, Feste, Essen, schön herrichten, geniessen. Also die Schönheit in dieser Story am Schluss, am Ende vom Heiko, war einfach Ausdruck von Acho. Ausdruck von Heiko, von «Da bist du willkommen, schön bist du wieder da». Wir umgeben dich mit Schönem, nicht mit Kitsch und nicht mit Deko. Wir stellen jetzt noch etwas auf, dass es etwas schöner ist. Sondern es war ein tiefer Ausdruck von Acho. Wir umgeben dich mit Schönem. Und ich bete noch, und dann mache ich dir gerne weiter. Vater, unsere Herzen brauchen definitiv nicht mehr Schminke. Und sie brauchen nicht mehr Kitsch und nicht mehr polierte Oberfläche. Aber unsere Herzen sehnen sich nach dem Zuhause, sehnen sich nach dem Ursprung, nach dem Eden, nach dem Raum von totaler Schönheit, nach dem Raum, wo eben ein Geheimnis ist, von dem Raum, wo Gutes ist, wo Was ist, wo Tiefe ist, wo Schönheit ist, wo du bist. Und wenn uns Schönheit keine Türen öffnen zu dem Raum, dann wollen wir durchgehen durch die Türen und reinkommen in deine Gegenwart. Und in dieser Adventszeit bitte ich, dass du unsere Augen öffnest, dass du uns wirklich hilfst zu warten und hilfst zu schauen, was denn da rechts und links ist und eben das Schöne und den Glauben, deine Gegenwart zu entdecken und anzuschauen und achtsam zu sein. Amen.